Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Das Thema unseres heutigen Podcasts ist schmerzhaft. Davon können rund 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ein Lied singen. Arthrose steht im Mittelpunkt meines Gesprächs mit Ralf Rosenberger. Gleich erfahren wir mehr über dich, lieber Ralf, wenn du folgende Fragen beantwortest. Wer bist du? Was machst du und was treibt dich an?
Ja, ich bin Orthopäde und Unfallchirurg mit den Schwerpunkten arthroskopische Chirurgie, prothetische Chirurgie und Revisionschirurgie.
Im vergangenen Jahr hat das Thema Arthrose eine Art medialen Hype erfahren, nachdem die neuen Global Burden of Disease-Daten veröffentlicht wurden. Demnach waren 2025 weltweit 595 Millionen Menschen von Arthrose betroffen und in 24 Jahren, also im Jahr 2050, könnte diese Zahl auf 1 Milliarde Menschen ansteigen. Das klingt nicht nur flächendeckend schmerzhaft, das ist es auch. Du bist Experte für diese offenkundig grassierende Form der Gelenkserkrankungen. Wie erklärst du den zu erwartenden dramatischen Anstieg an Betroffenen? Was sind die Risikofaktoren, die diesen Turbo zünden?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe dafür. Ein Grund dafür ist das, dass die Menschenanzahl immer mehr steigt. Wie ich geboren worden bin, hat es ungefähr 3,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt gegeben. Jetzt leben ungefähr 8,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt und es werden immer mehr, alleine dadurch werden wir immer mehr Patienten haben mit Arthrose. Dann werden die Patienten natürlich immer älter. Das heißt, also durch die Medizin und durch verbesserte Umwelteinflüsse, dadurch kommen auch immer mehr Patienten in das Arthrosealter. Und der Anspruch der Patienten wird auch immer höher. Also sie geben sich nicht zufrieden mit einem Kniegelenk oder einem Hüftgelenk, das nicht mehr funktioniert, sondern sie wollen eine Lösung. Und aus diesem Grund behandeln wir immer mehr Patienten mit Arthrose.
Mhm. Kannst du mit wenigen einfachen Worten erklären, was unter Arthrose verstanden wird? Oder ist es aufgrund der Komplexität dieser Erkrankung schwierig?
Im Prinzip handelt es sich bei Arthrose um Gelenkverschleiß, ausgelöst durch Degeneration zum Beispiel, oft auch getriggert oder verursacht durch einen Unfall, was dann zu Schmerzen beim Patienten führt, zu einer Bewegungseinschränkung am Kniegelenk, zu einer Steifigkeit am Kniegelenk und oft dann auch zu Überlastungsschäden führt in anderen Gelenken, Anschlussgelenken.
Mhm. Was sind denn die Eckpunkte bei deiner Diagnose von Arthrose? Wann wirst du in diese Richtung hellhörig und welche Untersuchungen leitest du dann in die Wege?
Ja, hellhörig wird man prinzipiell einmal schon im Rahmen der Anamnese, im Rahmen des Erstgesprächs mit dem Patienten. Dann unumgänglich ist eine gute, ordentliche klinische Abklärung des Patienten. Und dann haben wir noch die Möglichkeit der Röntgenbildgebung, wo wir dann schon meistens klar im Röntgen erkennen können, welche Form der Arthrose das vorliegt. Für Vorstufenerkennung von Arthrose haben wir das MRT zur Verfügung.
Und da sieht man das dann.
Da kann man das sehr gut klassifizieren.
Mhm. Frauen sind ja vor allem ab den Wechseljahren häufiger von Arthrose betroffen als Männer. Gibt es Arthroseformen, die bei Frauen besonders oft auftreten?
Das gibt es. Vor allem, ich nenne jetzt einmal die Valgus-Gonarthrose, das sogenannte X-Bein bei Frauen, das typischerweise auftritt. Männer haben eher O-Beine, Frauen X-Beine, das prädisponiert für eine vorzeitige Arthrose. Dann Arthrose an den Fingerendgelenken sind typisch für Frauen. Oder zum Beispiel die Ritzarthrose, eine Arthrose im Bereich des Traumengrundgelenks, was es dann oft schwierig macht, zum Beispiel einen Deckel zu öffnen oder Greifbewegungen durchzuführen. Das sind Beispiele für typische Formen von Arthrosen bei Frauen.
Mhm. Weiß man, warum das bei Frauen diese Form von Arthrosen häufiger auftreten eigentlich?
Ja, einerseits einmal durch eine unterschiedliche biomechanische Belastung, wie es beim X-Bein eben prädisponiert. Und dann gibt es natürlich verschiedene andere Faktoren, wie zum Beispiel das Absenken des Östrogenspiegels mit Eintreten der Menopause, wo es zu einer Abnahme der Kollagensynthese im Knorpel und auch im Knochen kommt, was prädisponierend ist für die Ausbildung der Arthrose.
Der sinkende Östrogenspiegel, den du gerade genannt hast, dem werden ja viele typische Krankheiten oder Leiden in den Wechseljahren zugeschrieben. Er soll zumindest eben Mitschuld dran sein, dass das Arthrose bei den Frauen derart oft auftritt und ihnen so oft übel mitspielen kann. Wie läuft in dem Zusammenhang die Forschung? Gibt's Erklärmodelle, auf die im Umkehrschluss quasi Therapiehoffnungen begründet werden dürfen?
Ja, interessanterweise, also wenn wir gehört haben, der Östrogenspiegel sinkt mit der Menopause, auch die Kollagensynthese reduziert sich dadurch. Ein weiterer interessanter Punkt ist zum Beispiel auch, dass bei Frauen zu einer vermehrten, im Vergleich zu Männern vermehrten Mastzellenausschüttung im Gelenk kommt. Das ist vielleicht nicht so bekannt. Das sind Mastzellen, sind Immunzellen, die zu einer milden Entzündung in den Gelenken führen. Und diese milde Entzündung unterstützt bzw. wirkt sich negativ auf den Knorpel aus und dadurch wird die Arthrose begünstigt, die Ausbildung an Arthrose begünstigt.
Und kann man da Therapieformen dann davon ableiten, aus dem Wissen sozusagen?
Naja, oder? Mit diesem Wissen ist es sicher, mit Hinblick auf dieses Wissen ist es sicher gut, zum Beispiel mal ernährungstechnisch das so gut wie möglich zu modifizieren. Nennen wir jetzt die mediterrane Diät, die auf die Entzündungen positiv auswirkt, was wir den Patienten eigentlich empfehlen.
Ja. In der letzten Podcast-Staffel und Printausgabe der Medica hat deine Kollegin Katja Tecklenburg einen ernüchternden Blick auf das Knie der Frauen gelenkt, dessen Kreuzbänder so unheimlich leicht reißen. Das Kniegelenk, also das größte und mitunter auch komplexeste Gelenk im menschlichen Körper, hat auch früh schon dein fachliches Interesse geweckt. War es da leider logisch, dass Arthrose deine medizinische Neugier anstachelte oder gab es einen besonderen Grund dafür, sich dieser Erkrankung besonders zu widmen?
Also bei mir war es eigentlich so, dass es eigentlich schon mein erster Berufswunsch war, Archäologe zu werden. Und mein zweiter war, und der war auch schon in der Volksschule, Chirurg zu werden. Und bei dem zweiten Wunsch bin ich dann geblieben. Ich wollte eigentlich immer Chirurg werden. Ich habe immer sehr viel Sport betrieben bis heute. Ich habe mich immer sehr viel mit Bewegung beschäftigt. Und von daher war es für mich irgendwie intuitiv klar, ich möchte chirurgisch etwas machen, was mit Bewegung zu tun hat. Und so bin ich zum Bewegungsapparat in der Chirurgie gekommen sozusagen. Und da habe ich mich dann vertieft eben in die Behandlung von Gelenken, auch schon im Rahmen meiner Habilitation mit dem Thema computerunterstützte Chirurgie und korrekte Implantierung von Implantaten. Habe dann noch einmal forschungsmäßig einen Aufenthalt gehabt in den USA, in Boston, an der Harvard Medical School, am Cartilage Repair Center, ein größtes Zentrum weltweit für Knorpelchirurgie und Implantierung von Implantaten. Und so hat sich das bei mir entwickelt und habe dem dann noch einmal eine Spezialausbildung draufgesetzt für Revisionschirurgie.
Also viel, viel Erfahrung auf dem Gebiet.
Es war immer eine Leidenschaft von mir.
Du hast gerade den Knorpel erwähnt, oder Knorpelschäden spielen ja im Zusammenhang mit Arthrose eine große Rolle. Wie muss man sich oder wie darf man sich den Knorpel eigentlich vorstellen? Was macht ihn so wichtig für das Rundlaufen eines Gelenks?
Naja, Knorpel ist eigentlich ein sogenanntes prallelastisches Gewebe, das dazu dient, dass die Gelenkflächen gut sich aufeinander, zueinander bewegen. Man kann sich das so vorstellen, dass Knorpel ungefähr so glatt ist wie zehnmal so glatt ist wie Eis auf Eis. Dann hat eine wichtige Stoßdämpferfunktion, was natürlich den Knochen darunter auch schützt und hat einen wichtigen ist ein wichtiges stabilisierendes Element für Gelenke.
Der Knackpunkt bei Knorpel ist ja auch auf die Bewegung, oder? Also man muss sich bewegen, um die Knorpel auch freundlich
Bewegung
zu stimmen.
Bewegung ist für den Knorpel extrem wichtig. Stellen Sie ein Gelenk ruhig, sagen wir mal, das Kniegelenk wochenlang ruhig, reduziert sich sofort die Dicke des Knorpels, der Knorpelschicht im Gelenk und Auch die Zellqualität nimmt ab. Also es ist immer wichtig, dass Gelenke in Bewegung bleiben.
Wofür sie ja auch gedacht sind.
Genau.
Wenn wir nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Zahlen, die ich eingangs genannt habe. In dieser Podcast-Staffel und Printausgabe der Medica spreche ich auch mit meiner Kollegin, der Gesundheitsjournalistin Barbara Ecker, über das Thema aus Sicht einer Betroffenen, für die Arthrose zum beruflichen Fokus wurde. Du arbeitest eng mit Barbara zusammen, die in ihrem Arthrose-Magazin diese Global Burden of Disease-Daten aufgeschlüsselt und dabei festgehalten hat, dass es 2050 natürlich, weil du hast schon gesagt, es wird viel mehr Menschen geben, aber die Zahlen sind trotzdem so beeindruckend. Also 2050 sollen 642 Millionen Personen mit Knie- oder Gonarthrose soll es geben, 279 Millionen mit Handarthrose, 62,6 Millionen mit Coxarthrose beziehungsweise Arthrose in der Hüfte und 118 Millionen Menschen mit anderen Arten von Arthrose. Spiegelt diese Aufschlüsselung bzw. Verteilung deinen Praxisalltag wider? Also lassen sich die globalen Verhältnisse auf Österreich und Tirol umlegen oder beobachtest du in dem Zusammenhang alpine Spezialitäten?
Da sehe ich auf alle Fälle einen Zusammenhang. Also wenn man sich jetzt die europäischen Statistiken anschaut, sind sogar die deutschsprachigen Länder insgesamt führend, also Schweiz, Deutschland und Österreich sind sicher die Länder, wo die meisten Implantate in Hüft- und Kniegelenken gesetzt werden, implantiert werden. Und genau das ist natürlich auch in Österreich, in Tirol so. Und in Tirol ist überhaupt der Anspruch der Bevölkerung sehr hoch. Es ist eine sehr sportaffine Bevölkerung hier, die das gewohnt ist, nach draußen zu gehen und ein gut funktionierendes Kniegelenk zu haben. Und das spiegelt sich bei uns in der täglichen Praxis wieder. Patienten, wo kommen zu uns, wenn sie ein Implantat brauchen, sie bekommen das. Und das Ziel, therapeutische Ziel ist sicher das, dass sie zurück auf die Piste kommen. Oft sogar besser als zuvor.
Die schlechte Nachricht bleibt trotzdem, dass Arthrose noch nicht heilbar ist. Die gute Nachricht ist aber, dass die Therapiemöglichkeiten in den vergangenen Jahren differenzierter, individueller und effektvoll schmerzstillender geworden sind. Welche großen Schritte von Wissenschaft und Praxis waren in dem Zusammenhang besonders wertvoll?
Also im Bereich der Arthrose besonders wertvoll waren und sind die Entwicklungen im Bereich der Implantatentwicklung. Wir haben heutzutage Implantate zur Verfügung, die vom mechanischen Laufe, wie sich das für den Patienten anfühlt, schon deutlich näher dem eigentlichen natürlichen Gelenk sind, als wir es vielleicht vor 20 Jahren da waren. Dann haben sie die ganzen Materialien verbessert, insbesondere der Kunststoffteile, die verwendet werden, der Polyethylene. Wir haben hier mittlerweile hochvernetzte Polyethylene, Kunststoffteile, die einen sehr guten Abriebkoeffizienten haben, sodass sich die Haltbarkeit dieser Implantate von 7 bis 10 Jahre auf mittlerweile 25 bis 30 Jahre verlängert hat. Wenn sie richtig implantiert sind, die Implantate.
Ja.
Weiterer wichtiger Punkt und interessanter Ansatz ist auch das Tissue Engineering, also die Entwicklung von Materialien, Biomaterialien, die ähnlich dem Knorpel sind, hier wieder das Stichwort Knorpeltransplantation, wo man zumindest die Implantation eines Implantats hinauszögern kann, weil man den Patienten dadurch helfen kann, vielleicht doch 10, 15, 20 Jahre später erst zu einem Implantat Operation zu kommen.
Sind das Forschungsansätze, von denen du weiterhin Großes erwartest? Also gerade so was die Knorpel-Geschichte?
Ich glaube, im Bereich der Zellforschung kombiniert mit künstlicher Intelligenz, wodurch die Verarbeitung von Daten viel schneller geht, glaube ich, dass hier gutes Potenzial liegt in der Zukunft, dass wir im Bereich der Entwicklung von neuen, noch besseren Biomaterialien einen großen Sprung machen. Ja, davon bin ich überzeugt.
Viel ist im Zusammenhang mit der Therapie von Arthrose von Selbstmanagement die Rede. Was ist denn damit gemeint?
Naja, zum Selbstmanagement gehört natürlich erstens einmal das, so sehe ich das immer, das sage ich auch gerne meinen Patienten, bitte bleiben Sie im Sport, bleiben Sie im Bewegen, das ist das Um und Auf. Selbst bei Arthrose sagen die aktuellen, vor allem US-amerikanischen Studien ganz klar, dass es Patienten auch besser geht, auch wenn sie schon Arthrose haben, wenn sie weiterhin Sport betreiben, also moderat und regelmäßig Sport. Zweiter Punkt ist Gewichtskontrolle, sehr wichtig. Und dritter Punkt ist, was natürlich zusammenhängt mit zweiten Punkt, eine Ernährungsform, die Entzündungen im Körper reduziert. Auch da sind wir wiederum bei der mediterranen Ernährung.
Das ist das Wundermittel eigentlich, ja. in vieler Hinsicht. Und schmeckt.
Ja.
Der Gelenksersatz will ja so gut wie möglich verhindert und so weit wie möglich hinausgeschoben werden. Deswegen ja auch diese großen Erfolge beziehungsweise die Stoßrichtung mit den Knorpeln. Wann wird die Operation aber unumgänglich?
Ja, ich würde mal sagen, wenn wirklich die Beschwerden immer anhaltend sind und das tägliche Leben des Patienten deutlich beeinträchtigen, wenn alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind oder vielleicht auch minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen wie Arthroskopien, wenn hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann bitten wir den Patienten an, dass er zur Operation kommt.
Mhm. Welche Gelenke können denn auf diese Weise ersetzt werden mittlerweile?
Ja, am häufigsten ersetzt werden Hüftgelenke. Mhm. Fast gleich oft werden auch Kniegelenke ersetzt. Typische Gelenke, die man gut ersetzen kann, sind auch das Schultergelenk, kann man Patienten sehr gut helfen mit einem Schulterimplantat. Weniger häufig, aber manchmal trotzdem notwendig und gut, dass es gibt, sind das Ellbogenprothesen, Fingerprothesen oder vielleicht auch Sprunggelenksprothesen.
Mhm. Wie ist das so bei dir, wie die Verteilung? Was machst du am häufigsten?
Schwerpunktmäßig sicher Kniegelenke und mache sehr viele Revisionsoperationen, Revisionsimplantate. Das heißt, man nimmt ein Implantat heraus, korrigiert vielleicht die Position und setzt dann ein neues Implantat ein.
Also gefinkeltes Handwerk auch, gell?
Es ist eine sehr lange Ausbildung, ja.
Als weitgehend unerforscht gilt die sogenannte Arthrofibrose, die vor allem bei Menschen mit Knieprothese beziehungsweise nach einer derartigen Operation auftreten kann. Zusammen mit Barbara Ecker widmest du dich dieser Form der Arthrose intensiv und auf vielen Ebenen auch exklusiv. Was sind bei Arthrofibrose die Tücken?
Die Tücken sind vor allem eine nicht unzureichende Abklärung. Das heißt, man braucht sehr viel Erfahrung im Bereich der Arthrofibrose, um das überhaupt einmal richtig zu klassifizieren. Mhm. Einfaches Beispiel, einmal zu unterscheiden, habe ich eine primäre Arthrofibrose, eine Typ 1 Arthrofibrose, die häufig sehr schnell auftritt, wo es wahrscheinlich eine genetische Grundkomponente gibt dazu, oft auch generalisiert auftritt, oder habe ich eine sekundäre Prothese, die meistens ursachenbezogen ist, sekundäre Arthrofibrose. Manchmal gibt es auch Mischformen. Es ist wichtig, dass man das differenziert und dann gilt, vor allem jetzt bei den Sekundären, herauszufinden, was ist denn die eigentliche mechanische Ursache, warum das nicht funktioniert.
Yeah.
Haben wir eigene Algorithmen dafür entwickelt, im Bereich zum Beispiel noch Kreuzbandchirurgie oder Meniskusnaht, Refixationschirurgie oder noch Knieprothesen, dass man wirklich genau analysiert, wo liegt das Problem, warum funktioniert das nicht, was kann ich bei der Implantatposition anders machen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann man den Patienten in vielen Fällen auch gut helfen.
Mhm. Was passiert da bei der Arthrofibrose? Ist das Narbengewebe oder was
ist da? Bei Arthrofibrose kommt es zu einer vermehrten oder stark überschießenden Vernarbung im Gelenk. Mhm. Ist den Patienten oft dann sehr beeinträchtigende Beweglichkeit. Also wir haben oft Patienten, die fast gar nicht mehr bewegen kommen, teilweise sogar im Rollstuhl kommen, weil das Kniegelenk nicht mehr bewegen kommen. Sie haben ein starkes Druckgefühl im Knie, also ein Schraubstockgefühl, wird fast immer genannt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, viele Patienten sind da schlicht komplett verzweifelt. Also ich sage mal, 50% unserer Patienten, die 3, 4, 5 Mal vorbereitet sind, heulen eigentlich beim Erstgespräch, weil sie so verzweifelt sind. Mhm. Und dann muss man das genau analysieren und dann kann man ein Therapiekonzept erstellen mit einer, wenn man den Patienten auch eine realistische Erwartungshaltung mitgibt, was möglich ist. Und dann kann man in vielen Fällen, wenn der Patient auch mitmacht, kann man dann Lösungen entwickeln, wie sie aus dem wieder herauskommen.
Ja, weil in dem speziellen Fall ist es ja besonders gemein, dass die Betroffenen oft wegen einer Kniearthrose sich für einen Gelenksersatz entscheiden und dann eigentlich von einer Arthrose in die nächste kommen. Können vorbeugende Maßnahmen die überschießende Entstehung dieses Narbengewebes verhindern?
Ja, klar. Also gut ist, wenn der Patient möglichst gesund in die Operation geht. Das heißt, wenn er sich vorkonditioniert, wenn er versucht, gesund zu leben vor der Operation, also jetzt nicht nur eine Woche vorher schon, sondern Wochen davor schon beginnt, ernährungstechnisch sich zu optimieren, vielleicht Gewicht ein bisschen zu reduzieren, versucht, bis zur Operation fit zu bleiben. Das ist gut für den Stoffwechsel, für den ganzen Stoffwechsel im Körper, aber auch vor Ort, zum Beispiel am Knie und am Hüftgelenk, dass das gut, also sauerstoffgesättigt ist, sage ich mal, das Gewebe, wenig oder kein Alkohol, kein Nikotin, dann haben wir einen Patienten, der gut vorkonditioniert ist, kann er sicher das schon reduzieren, ja. Das Risiko.
Du hast vorhin auch die genetische Komponente angesprochen. Was weiß man da? Weiß man da schon genug oder weiß man da noch zu wenig?
Genetisch prädisponierend sind zum Beispiel Erkrankungen wie Colitis ulcerosa oder wie zum Beispiel rothaarige Patientinnen haben oder Patienten haben ein höheres Risiko, dass zur Autofibrose kommt, oder zum Beispiel Psoriasis ist eine Erkrankung, die etwas prädisponierend ist für Autofibrose. Das heißt aber nicht, dass man, wenn man diese Grunderkrankung hat oder rothaarig ist, dass es dazu kommen muss, aber es gibt ein etwas höheres Risiko.
Also da gibt es dann auch noch viel zu tun wissenschaftlich, oder? Da ein bisschen mehr.
Absolut, ja. Ja. Freut mich, dass wir da eingeladen worden sind, dass wir da ein aktives Mitglied sein dürfen in der Internationalen Gesellschaft für Arthrofibrose als einziger Österreicher, weil es da uns dadurch möglich ist, uns da aktiv einzubringen in diese internationalen Studien, um da also diese Thematik da forschungsmäßig auch voranzubringen. Und wir lernen auch durch diese Gesellschaft untereinander international sehr viel.
Ja, weil du bist ja so jetzt, so, wenn man so ein bisschen europaweit schaut, einer der wenigen, die das auch behandeln und auch erfolgreich behandeln.
Einer der ganz wenigen, ja. Also ich sage immer so, normalerweise hat man in einer orthopädischen Ordination, sagen wir mal, 2 bis 3 Patienten pro Jahr mit Arthrofibrose. Wir haben ca. 20 Patientenkontakte pro Woche mit Arthrofibrose-Patienten und dadurch lernt man natürlich auch als Arzt sehr viel, weil man durch das, dass man andauernd mit dem konfrontiert ist, einfach sehr viel Feedback auch bekommt und sieht, welche Lösungsansätze funktionieren und welche nicht funktionieren. Und man kann das dann übertragen auf andere Patienten und davon profitieren natürlich wir als Ärzte auch, weil wir das dann dieses Wissen den Patienten zur Verfügung stellen können.
Also da passiert quasi ein Stück Wissenschaft in der Praxis.
Absolut, ja.
Ja. Die Unheilbarkeit der Arthrose an sich ist ja kann im Duett mit den chronischen Schmerzen auch gravierende psychische Probleme mit sich bringen. Eine Umfrage in Frankreich, wo mehr als 10 Millionen Menschen an Arthrose leiden, hat beispielsweise ergeben, dass bei 90% der Betroffenen der Schlaf und das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt sind. Zudem fühlen sich viele Arthrose-Patientinnen mit ihrer Erkrankung alleingelassen. Kann das zu einem Teufelskreis werden?
Also ich glaube schon, wenn man nichts tut, ja, kann es in den Teufelskreis kommen. Das Gute daran ist das, dass es also einen Ausweg aus dem Teufelskreis gibt. Es gibt ja mittlerweile sehr gute Behandlungsmethoden, konservativ und operativ, die man anwenden kann, damit der Patient aus dieser Arthrose-Situation herauskommt. Und man darf ihn nicht vergessen, ist die Arthrose operiert, ist sie weg. Ja. Dann hat der Patient ein Implantat. Und das Problem ist in den meisten Fällen dadurch gelöst.
Und man kann wieder gut schlafen.
Ganz genau.
Und sich bewegen. In Zusammenarbeit mit der Barbara Ecker oder mit ihrem Arthrose-Magazin beziehungsweise ihrem Netzwerk arbeitest du auch sehr intensiv daran, mit Arthrose alleingelassene Menschen abzuholen, indem ihr auf unterschiedlichen Kanälen fundierte Informationen über Arthrose und die Therapiemöglichkeiten anbietet. Die Ötztal Vital Arthrose-Wochen im Vivea Hotel Umhausen haben sich in dem Zusammenhang schon zu kleinen Arthrose-Kongressen für Laien entwickelt. Wie wichtig sind gut informierte PatientInnen für die Therapieerfolge und auch dafür, neue Therapien entwickeln zu können?
Also ich würde einmal sagen, der gut informierte Patient hat es sicher leichter. Also das ist für uns ein Vorteil, wenn der Patient sich auch schon vielleicht eingelesen hat in die ganze Thematik. Also wir empfehlen sogar hier den Dr. Google, weil damit können wir ganz anders uns mit dem Patienten unterhalten und er versteht dann auch besser, welche Therapiekonzepte wir ihm vorschlagen. Unser Schwerpunkt war schon immer ganzheitliche Bewegungsmedizin. Das bezieht den Patienten sehr stark ein in die Entscheidungsfindung. Und das Potenzial nützen wir gerne aus. Und die Patienten sind auch sehr dankbar, dass sie da auch so einbezogen werden. Und so kommt man auch, sage ich immer, zur richtigen individuellen Entscheidung, was der Patient braucht.
Wenn da jetzt zum Beispiel die Patienten, Patientinnen zu diesen Arthrose-Wochen kommen nach Umhausen, stellen die dann auch Fragen, die euch reizen? Also wo du jetzt zum Beispiel sagst, ups, das ist eine gute Frage, da könnte man in die Richtung weiter schauen, forschen, was auch immer, oder ist das andere Liga?
Nein, also wir suchen auch den direkten Patientenkontakt. Das ist für uns interessant und wir lernen genauso von den Patienten, wie sie von uns lernen und verstehen dadurch diese Thematik einfach immer besser. Mhm. Wir wünschen uns das eigentlich auch, muss ich sagen, ja.
Ja. Welche Botschaft würdest du denn einmal am liebsten im Rahmen der Arthrosewochen verkünden?
Ich würde einmal sagen, Arthrose ist kein Schicksal. Wir können unseren Patienten gut helfen und Patienten und Patientinnen können sich natürlich selbst auch sehr gut in die Heilung einbringen. Und wenn man das verbindet, also Arzt und Patient und gemeinsam und beide gemeinsam an einen Strand ziehen, dann gibt es einen Ausweg aus Arthrose.
Mhm. Schönes Schlusswort für unseren Podcast. Vielen herzlichen Dank, lieber Ralf, für das
sehr
Gespräch.
Gerne.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Danke dir.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr, weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.